Nachdem wir zwei Predigten gehalten haben über das Thema Gemeinde, was ist Gemeinde? Und die zweite Predigt, warum ist Gemeindemitgliedschaft nicht etwas, was irgendwie so ein kulturelles Ding der ersten Christen war, sondern etwas, das heute relevant und wichtig ist, kehren wir zurück ins Markus-Evangelium und ich habe das Gefühl, wir kehren nicht zurück in ein anderes Thema, so nach dem Motto, da sprachen wir über Gemeinde und jetzt schickt der Heilige Geist uns irgendwie wieder in so eine Jesus-Geschichte rein. So, ich habe das Gefühl, es ist ein Thema. Es ist ein Thema. Und wenn wir den heutigen Text lesen, werdet ihr vielleicht verstehen, warum. Denn es geht um Jüngerschaft und es geht ganz konkret um die Kosten von Jüngerschaft. Das, was Menschen auch verlieren oder einsetzen müssen, die Jünger Jesu sind, die Lerner von Jesus sind. Lass uns lesen die Verse 7 bis 13. Und er rief die 12 zu sich und begann, sie je 2 und 2 auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er befahl ihnen, sie sollten nichts auf den Weg nehmen, als nur einen Stab, aber keine Tasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel. Sie sollten aber Sandalen an den Füßen tragen und nicht 2 Hemden anziehen. Und er sprach zu ihnen, wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und von allen, die euch nicht aufnehmen, noch hören wollen, zieht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis. Wahrlich, ich sage euch, es wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jener Stadt. Und sie gingen und verkündigten, man solle Buße tun. Und trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Nachdem Jesus in Nazareth war und dort phänomenal, man könnte sagen, nicht gescheitert ist, aber nichts tun konnte, denn die Leute dort glaubten nicht an ihn, kommt er nun, ruft seine 12 zu sich und es beginnt die dritte Missionsreise Jesu. Im Markus-Evangelium, die dritte Tour durch die Region Galiläa. Aber diesmal ist etwas neu. Diesmal geht Jesus nicht selbst. Diesmal hat er Leute, Apostel, weggeschickte Apostel, die er an seiner Stelle schickt. Er delegiert. Das ist neu. Das ist zum ersten Mal, dass das passiert und wir sehen, dass diese Geschichten, die Markus uns jetzt zeigt, im 6. Kapitel, da ist was neu. Im 5. Kapitel haben wir gesehen, da geht es sehr stark um Wundergeschichten. Jesus stillt den Sturm, Jesus treibt Dämonen aus, Jesus heilt Kranke, Jesus weckt Tote auf. Und das Thema, was Markus uns zeigt, ist, Jesus Christus hat Macht. Der ist der Herr über Himmel und Erde. Über Himmel und Erde. Das ist die Botschaft des 5. Kapitels. Und jetzt im 6. Kapitel, schaut einmal. Wir fangen an im Vers 7 jetzt mit der Aussendung der 12. Zum ersten Mal gehen die raus. Da geht es um Nachfolger Jesu, was die tun sollen. Ausgehen, rausgehen, verkündigen. Dann ab Vers 14 geht es um die Enthauptung Johannes des Täufers. Ein anderer Jesus-Nachfolger. Und was er erleiden musste. Ab Vers 30 geht es um die Speisung der 5000 und das ist nicht einfach nur irgendein Wunder, sondern ein Wunder, bei dem plötzlich die Jünger gefordert sind, denn Jesus sagt zu ihnen in Vers 37, gebt ihr ihnen zu essen. Und ab Vers 45 sehen wir wieder die Jünger im Zentrum, wie sie wieder auf einem Boot, wieder in einem Sturm sind, aber etwas ist anders. Jesus ist nicht dabei. Also dieses ganze 6. Kapitel atmet, dass Markus uns Jesus jetzt aus einer anderen Sicht zeigen will, nämlich aus der Sicht Jesus der Lehrer, Jesus der Meister der Jünger, Jesus der Aussendende, der Hirte der Herde, Jesus das Haupt des Leibes, der in die ganze Welt seine Glieder schickt, um seine Botschaft zu verkündigen. Und speziell diese Geschichte, die Aussendung der Jünger, der Apostel, ist so eine Geschichte, die, glaube ich, auch viel mit uns zu tun hat. Diese Apostel wurden berufen, ihr erinnert euch vielleicht in Kapitel 3, das ist eine ganze Weile her. Da sagte Jesus, ihr seid meine Apostel und ihr werdet verkündigen und ich sende euch aus und ich gebe euch Vollmacht und dann passiert erstmal gar nichts. Und jetzt, viele Geschichten später, geht's los. Jesus geht zu ihnen und sagt, es ist Zeit, dass ihr einen Wachstumsschub macht. Ihr seid wie Pflanzen, erinnert euch an Kapitel 4, diese Gleichnisreden, ihr seid wie Pflanzen, die wachsen und jetzt müsst ihr ein neues Blatt rausdrücken, eine neue Ähre bilden. Jetzt, die ganze Zeit wart ihr bei mir und jetzt kommt eine neue Stufe. Ich will euch pushen, ich will euch hinausschicken, das ist was ganz Neues, aber es ist etwas, das euch zu eurer Bestimmung bringt, Apostel zu sein, Ausgesandte. Wir haben gelesen von Apostelgeschichte 2. Der Petrus steht da, predigt vor dieser Menge. 3000 Leute kommen zum Glauben. Ja? Aber das ist erst das Ende des Weges. Hier ist Training. Hier ist der nächste Schritt hin zu dieser großen Vision, dieser 12 Apostel, die in die ganze Welt hinausgehen, die Botschaft in alle Welt bringen. Matthäus 28, der große Missionsbefehl. Ist ein Weg bis dahin. Und hier ist der nächste Schritt. Und der große Schwerpunkt dieses ersten Missionsbefehls ist natürlich, geht hinaus. Aber der große Schwerpunkt dieses Missionsbefehls ist auch, Jünger sein kostet. Jüngerschaft bringt Entbehrung mit sich. Dienst für Jesus heißt Dinge aufgeben, zurücklassen, wenn sie den Dienst behindern. Die dachten wahrscheinlich auch, Herr Jesus, ich brauche das Brot, ich brauche das Hemd, den zweiten Stab. Und vielleicht denkst du auch, und stehst auch gerade an so einem Punkt, wo Gott dich herausfordert, den nächsten Schritt zu gehen in deinem Wachstum. Vielleicht merkst du, wie Gott dich gerade pusht und dich herausfordert zu sagen, bring die nächste Ehre raus, geh den nächsten Wachstumsschritt. Und du spürst, das hat mit Entbehrung zu tun, das hat mit Zurücklassen zu tun. Dann ist es genau diese Geschichte heute für dich. Wachsende Jünger, die kriegen was von Jesus, aber die müssen auch Sachen zurücklassen. Und wir werden auch reden über die großen Kronen und herrlichen Feste, die die Jünger Jesu feiern. Aber heute geht es um die Entbehrung, die Kosten der Jüngerschaft. Und ich möchte mit euch drei Dinge in diesem Text genauer betrachten. Erstens, was ist das für ein Auftrag, den Jesus seinen Jüngern gibt? Zweitens, welche Vorbereitung trifft Jesus? Und drittens, was ist die Reaktion der Menschen auf diese Jünger? Also Auftrag, Vorbereitung und Reaktion. Lass uns den Auftrag anschauen. Das Markus-Evangelium ist ein Evangelium, das ich mag. Markus ist so ein Typ, der hält nicht viel von Worten. Der sagt, Taten sprechen lauter als Worte. Markus berichtet uns am wenigsten von den Dingen, die Jesus sagt, sondern er berichtet uns von den Dingen, die Jesus tut. Und auch hier, er sagt uns nicht, was der Auftrag ist. Die anderen Evangelisten sagen uns das. Aber hier steht nirgendwo, was sie eigentlich tun, sondern hier steht nur, er rief die 12 zu sich und begann sie auszusenden. Und er gab ihnen Macht, die Geister auszutreiben. Und dann sagt er, was sie alles nicht mitnehmen dürfen und was sie in den Städten tun sollen. Aber was sollen sie denn machen? Erzählt uns Markus nicht. Aber in Vers 12 und 13 sehen wir, was sie dann tun. Und sie gingen und verkündigten, man solle Buße tun, und trieben viele Dämonen aus, salbten viele Kranke mit Öl und heilten sie. Verkündigen, Dämonen austreiben, heilen. Does that ring a bell? Erinnert euch das an was? An wen erinnert euch das spontan? Verkündigen, Buße zu tun, Dämonen austreiben, heilen. Wer hat sowas gemacht? Richtig, Jesus. Sie sind Jesus-Botschafter. Und ich möchte eine Sache an den Anfang stellen, und zwar, das Zentrum ihres Dienstes ist die Predigt, ist die Verkündigung von Gottes Wort zu den Menschen. Und warum ich das betone ist, es gibt viel Verwirrung über diese Textstelle. Manche Christen gehen hin zu dieser Textstelle und sagen, wow, Jesus gab den Leuten Macht, Dämonen auszutreiben und Heilung und Wunder zu tun. Geht es darum vielleicht, sollten wir in unseren Gottesdiensten dafür beten, dass Gott irgendwelche, dass Engelfedern vom Himmel fallen und hier auf der Bühne liegen und dass irgendwelche Goldstaub durch die Lüfte flattert. Nein. Oder andere Christen gehen hin und sagen, oh wow, guck mal, die sind rumgegangen und haben Kranke geheilt. Vielleicht geht es darum, dass wir in die Welt gehen und sozialdiakonisch tätig sind und Sozialdiakonie ist das Zentrum des christlichen Dienstes, das ist das Allerwichtigste. Nein, weder Dämonenaustreibung noch Heilungen ist das Zentrum. Das Zentrum ist die Predigt. Schaut einmal in Vers 6, was Jesus tat. Er zog durch die Dörfer und lehrte. Das ist das, was Markus uns sagt, was Jesus tut. Was tun die Jünger? Sie gingen und verkündigten, man solle Buße tun. Und dabei trieben sie natürlich auch Dämonen aus und heilten Kranke. Aber schaut mal in Vers 11, wenn Jesus von denen spricht, die sie ablehnen. Von allen, die euch nicht aufnehmen, noch hören wollen. Es geht hier ganz klar um die Predigt. Das ist das Zentrum. Das ist das, was Leute zu Jesus treibt oder weg von ihm treibt, nicht das Wunder. Warum diese Zeichen? Man könnte jetzt viel dazu sagen. Jesus gab den Aposteln die Macht, die messianischen Zeichen zu tun. Die messianischen Zeichen der Dämonenaustreibung und der Heilung per Berührung. Das finden wir auch noch in der Apostelgeschichte. Diese Zeichen waren wichtig, weil du kannst dir vorstellen, wenn jemand in dein Wohnzimmer kommt oder in deiner Straße, stellt sich auf eine Box und fängt an zu erzählen, das Königreich Gottes ist nahe, tut Buße, dann ist deine erste Reaktion natürlich, was ist denn das für ein Spinner? Klar. Und deswegen hat Gott diesen ersten Aposteln, die nichts anderes hatten, die dahergelaufene Irre gewesen sein könnten, besondere Zeichen gegeben. Paulus nennt sie auch die Zeichen eines Apostels in 1. Korinther 12. Wir können nicht darauf eingehen, aber sie sind wie das Stempel von Gott zu sagen, diese Leute sind echt. Warum ich aber darauf hinweise, ist, das Zentrum ist die Predigt. Das Zentrum ist die Predigt. Gottes zentraler Plan ist, durch Menschen und durch dieses Buch hier die Welt zu verändern. Das ist sein zentraler Plan. Vielleicht wartest du manchmal drauf, dass Gott irgendwie eines Morgens in dein Ohr reinflüstert oder irgendwie wundersam eine Schrift in deiner Bibel steht. Das wird nicht passieren. Gott möchte Menschen durch sein Wort verändern. Die Frage ist, lässt du ihn das tun? Nimmst du sein Wort so auf wie die Menschen in Vers 10, die sagen, kommt rein. Ihr seht total abgeruppt aus. Ich weiß nicht, was ich mit euch anfangen kann, aber kommt rein, esst mein Brot, nehmt meinen Platz ein. Ich schenke euch das alles. Schätzt du Gottes Wort wert? Ich sag dir mal, wie du das überprüfen kannst, ob du es wertschätzt in deinem Leben. Verbringst du täglich Zeit in seinem Wort? Liest du die Schrift? Ist es etwas, was deinen Tag kennzeichnet? Jesus sagt einmal, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das kommt aus Gottes Mund. Ist Bibellesen so etwas wie Frühstücken für dich? Eine normale Sache, die du brauchst? Sagst du, liebes Wort Gottes, komm rein, sei bei mir Gast, ich gebe dir gerne meine Zeit und meine Kraft und meine halbe Stunde Schlaf, kehr bei mir ein und bleibe. Oder die Predigt, wenn Gott durch die Predigt zu dir spricht, ist das was du aufnimmst, was dir wichtig ist? Oder was du gleich vergisst, wo du nicht mehr drüber nachdenkst unter der Woche? Prüf dich selbst, ist dieser zentrale Plan Gottes in deinem Leben Realität? Dass dein Wort dich verändert. Und wenn nicht, dann sage ich dir, nimm dir die Predigt zu Herzen. Nimm dir diese Dinge zu Herzen, nicht weil ich hier vorne stehe, sondern weil Gottes Wort es sagt. Und sag, ja, ich will wirklich auch in der Woche drüber nachdenken. Ich will mir wirklich konsequent die Zeit nehmen. Ich kann es nochmal nachlesen. Ich kann meine Notizen nochmal nachlesen. Ich kann nochmal drüber beten. Gott, was soll dieser Text mit mir machen? Wie soll er mich verändern? Oder wenn du Bibel liest, geh rein und sag, Gott, wie willst du mich verändern? Du schickst dein Wort in die Welt, Menschen zu verändern. Was willst du mir heute Morgen sagen? Das Zentrum des Auftrags der Apostel war die Verkündigung, die Predigt, Gottes Wort zu den Menschen zu bringen. Ich frage dich, schätzt du es so wert wie Gott? Spielt es für dich so eine große Rolle? Das ist der Auftrag, den Jesus den Aposteln mitgab. Wir kommen zweitens zur Vorbereitung. Das wird mein Hauptteil sein, die Vorbereitung des Dienstes. Die Apostel werden sich gedacht haben, endlich geht's los. Oder sie haben sich gedacht, hui, der meint das wirklich ernst. Der hat uns damals gesagt, wir sollen verkündigen und rausgehen, Dämonen austreiben in Kapitel 3. Inzwischen ist nichts passiert. Aber jetzt ruft sie Jesus zusammen, er rief die 12 zu sich. Dieses Wort rufen im Griechischen ist nicht einfach kaleo, das wäre das normale Rufen, das wäre das proskaleo, das ist sowas wie Vorladen. Ein König, der jemanden vorlädt, ein Gerichtsbeamter, der jemanden vorlädt. Jesus lädt sie vor und fängt an, man kann sich richtig vorstellen, ihr beiden, ihr geht da lang. Ihr beiden, ihr geht da lang. Ihr beiden, ihr geht da lang. Und er beginnt sie auszusenden. Er beginnt sie auszusenden. Immer zwei und immer zwei. Dieser erste Missionsbefehl ist ein Entwicklungsschritt für diese Jünger. Ein Entwicklungsschritt. Jünger sind Mathetes im Griechischen, das heißt Lerner. Und das, was einen Lerner, einen guten Lerner ausmacht, ist, dass er nicht sagt, ich bin eigentlich fertig, ich brauche keinen nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Ich habe es schon geschafft. Ja, wenn ihr jetzt in euren Unterricht geht, nächste Woche, und dann meldet ihr euch dem Mathe und sagt dem Mathelehrer, Herr Mathelehrer, ich bin hier eigentlich fertig, ich würde jetzt gehen. Ja, ich bin da mal weg. Dann sagt der Mathelehrer wahrscheinlich, du bist ein Lerner. Du bist ein Lerner, du bist hier, um zu lernen, du bist hier, um den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen. Und das ist für sie da. Was war der erste? Der Menschenfischerruf in Kapitel 1. Jesus sagt ihnen, verlasst euer Gewerbe, gebt alles auf, folgt mir nach. Zweitens, die Berufung zum Apostel in Kapitel 3. Nun die Aussendung in Kapitel 6 und ihr wisst, wo das endet. Wir haben es heute gelesen, Apostelgeschichte 2 ist noch lange nicht das Ende. Ja? Aber das ist eine Entwicklungsphase, die Jesus mit sich nimmt. Diese Jünger sind Lerner. Lass uns nun die vorbereitenden Worte von Jesus lesen und ihr werdet sehen, diese vorbereitenden Worte zerfallen in zwei Teile. Der erste Teil, Vers 7, ist, was die Jünger von Jesus kriegen für ihren Dienst. Und der zweite Teil ist, was die Jünger nicht kriegen für ihren Dienst. Der erste Teil ist, was sie mitnehmen sollen. Und der zweite Teil ist, was sie nicht mitnehmen sollen. Ich lese die Vers 7 bis 9. Und er rief die 12 zu sich, begann sie zwei und zwei auszusenden und gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Und er befahl ihnen, sie sollten nichts auf den Weg nehmen als nur einen Stab, keine Tasche, kein Brot, kein Geld im Gürtel. Sie sollten aber Sandalen an den Füßen tragen und nicht zwei Hemden anziehen. Lass uns zuerst anschauen, was sie mitnehmen sollten. Was sie mitnehmen sollten auf ihre Reise, ist erstens einen anderen Jünger. Sie sollten einander mitnehmen. Sie sollten nicht allein gehen. Jesus gibt ihnen etwas unglaublich Wichtiges für ihre Reise mit. Und das ist einen anderen Menschen. Dieser andere Mensch ist absolut essentiell. Es ist wichtig, dass wir sehen, dass er nicht einfach alleine losschickt. Er könnte ja seine Reichweite verdoppeln. Ja, das sind dann nicht 6 Evangelistenpaare, sondern 12. Aber nein, er sagt, geht zu zweit. Warum? Nun, es kann verschiedene Gründe geben. Der erste ist sicherlich, dass im Gesetz des Mose gesagt wird, dass ein Zeugnis zweier Zeugen wahr ist. Das heißt, da kommt jemand in die Stadt und berichtet, wir sind Gesandte des großen Messias, wir haben gesehen, was ihr nicht glauben werdet. Tote gehen, Lahme stehen auf. Blinden werden die Augen aufgetan und den Armen wird das Evangelium verkündigt. Dazu brauchte man zwei Zeugen. Ein weiterer Grund mag gewesen sein, sicherlich, dass auf dieser schwierigen Reise, wo sie Ablehnung erfahren werden, in Vers 11 lesen wir davon, wo Leute sie nicht aufnehmen, jemanden brauchen, der einfach sagt, hey, ich bin mit dir. Wir schaffen das zusammen. Du und ich, wir gehen zusammen hier durch. Hilfe und Ermutigung. Ein dritter Grund mag sein, dass sich zwei Menschen durch ihre Gaben ergänzen. Der eine war vielleicht ein guter Redner und stand immer auf dem Marktplatz und hat geredet. Und der andere war ein guter Beschützer und hat sie vielleicht gerettet vor irgendwelchen zornigen oder gewalttätigen Leuten. Oder jemand, der sehr geschickt war und ihnen geholfen hat, über, was weiß ich, einen Fluss zu kommen oder so. Wer weiß, was diese Leute für Gaben hatten, wo sie sich ergänzen konnten. Aber das Grundprinzip ist, Jesus sagt, ihr braucht einander. Ihr schafft es nicht allein. Wer mein Jünger sein will, wer meinen Dienst in dieser Welt tun will, der braucht die anderen. Und dieses Prinzip nimmt volle Fahrt auf. In der Apostelgeschichte lesen wir von Paulus, 3000 Leute bekehren sich. Der packt es nicht allein. Im nächsten und übernächsten Kapitel gibt es die ersten Probleme. Da sind irgendwelche Witwen, die sollen von der ersten Gemeinde versorgt werden. Dann gibt es jüdische Witwen und heidnische Witwen. Dann kriegen die jüdischen Witwen mehr und meckern. Die heidnischen Witwen meckern und es kommt zu großen Konflikten. Die Apostel müssen eingreifen und müssen gucken, wie sie es geregelt kriegen. Sie schaffen es nicht allein. Und sie setzen Diakone ein und lösen das. Das Prinzip, das wir sehen, ist, wir brauchen einander. Wir brauchen einander auf dem Weg. Das hat uns Gott mitgegeben. Das Zweite, was Jesus ihnen mitgibt auf den Weg, ist die Vollmacht. Und er gab ihnen Vollmacht über die unreinen Geister. Ich meine, es ist ein unfassbarer Auftrag. Jesus schickt sie in den direkten Kampf mit unsichtbaren Mächten. Dämonen. Stell dir vor, jemand würde sagen, geh und treib Dämonen aus. Wie soll das funktionieren? Jesus gibt ihnen die Macht, die sie brauchen. Er gibt ihnen die Mittel dazu und es ist seine Macht. Interessant ist im Griechischen dieses Verb gab. Normalerweise erzählt das Griechische in einer Zeitform, die wir im Deutschen nicht haben, das ist die Zeitform des Aorist. Aber dieses Verb steht in einer sehr seltenen griechischen Erzählzeitform, nämlich im Imperfekt. Der Imperfekt bedeutet so viel wie, er gab ihnen fortlaufend. Er gab ihnen immer wieder, andauernd gab er ihnen. Es ist hier nicht, er tankt sie einmal voll und dann schickt er sie los, bis der Tank leer ist, sondern er schickt Care-Pakete. Er gibt ihnen diese Macht und er fährt fort, ihnen diese Macht zu geben, während sie unterwegs sind. Er gab ihnen andauernd diese Macht. Seine Macht mit auf den Weg, um seinen Dienst zu tun. Sie sollten den Dienst eines Jesus tun und er gab ihnen die Macht, den Dienst eines Jesus zu tun. Das ist das, was er ihnen mitgab, was er auch uns mitgibt. Die Macht zu tun, was er uns beruft und einander, dass wir einander helfen auf diesem Weg. Aber ich habe gesagt, der Schwerpunkt dieses Berichts von Markus ist nicht, was Jesus ihnen mitgibt. Schaut mal, zwei ganze Verse zählt Markus auf, immer wieder, was diese Jünger alles zurücklassen sollen. Was sie nicht mitnehmen dürfen. Was ist das? Er befahl ihnen, das ist kein guter Hinweis, Jesus befahl ihnen, das ist ein Befehl, ein Verbot sozusagen, nichts mit auf den Weg zu nehmen. Außer ein Stab, keine Tasche, kein Brot, kein Geld, Sandalen nur an den Füßen, also nicht noch extra paar Sandalen, auch nicht zwei Hemden, sondern nur eins anziehen, das durften sie mitnehmen. Was will uns Markus zeigen? Markus will uns zeigen, Jüngerschaft kostet dich alles, was deinen Dienst behindert. Jesus beruft dich zu Sachen. Jesus sagt, ich habe hier einen neuen Auftrag für dich, aber es kostet dich alles, was diesen Dienst behindert. Sogar Dinge, von denen du denkst, ich kann nicht ohne. Wer im Dienst wächst, wird sich immer wieder an Punkten finden, wo er bereit sein muss, aufzugeben, abzugeben, loszulassen, sei es Geld, sei es Kraft oder sei es auch Zeit, um sie für Jesus einzusetzen. Diese Geschichte über den ersten Missionsauftrag endet übrigens nicht in Vers 13. Wisst ihr, wo sie endet? Sie endet viel weiter im Kapitel. In Vers 30 lesen wir, und die Apostel versammelten sich bei Jesus und verkündeten ihm alles, was sie getan und was sie gelehrt hatten. Dazwischen schiebt Markus die Geschichte der Enthauptung von Johannes dem Täufer. Johannes der Täufer wird im Kopf kürzer gemacht von Herodes, dem Fuchs. Hier haben wir wieder so ein typisches Markus, ein Markus-Hamburger. Ja, erinnert ihr euch an den Hamburger von Markus? Eine Geschichte wird in die Mitte durchgeschnitten und Markus schiebt eine andere Geschichte, die eigentlich nichts damit zu tun hat, in die Mitte hinein, um eine thematische Einheit zu schnüren. Ja, was ist die thematische Einheit, die er uns hier zeigen will? Jünger, die alles zurücklassen, um Jesus zu dienen, und Johannes den Täufer, der seinen Kopf zurücklässt, weil er Jesus gedient hat. Was ist der Punkt? Der Punkt ist, Jüngerschaft kostet. Jesus dienen kostet. Bis zu deinem Kopf mag es dich kosten. Was die Jünger mitnehmen durften, war die Minimalausrüstung eines Wanderers, einen Stab zur Verteidigung gegen Tiere, Sandalen für den steinigen Weg, ein Hemd, um die Kälte abzuwehren und einen Gürtel. Zweite Hemden wurden angezogen wegen der Kälte des Nachts. Ein zweiter Stab war meistens eine Vorsichtsmaßnahme, denn wenn man den einen Stab verlor, war man wilden Tieren oder Räubern hilflos ausgeliefert. Ein zweites Paar Schuhe war auch normal, denn wenn das eine Paar Schuhe irgendwie kaputt gehen sollte, ein Band reißt oder irgendetwas, dann ist die Missionsreise vorbei. Dann gibt es kein Laufen mehr, kein Verkündigen mehr. Dann bist du gelähmt und kommst nicht mehr voran auf den steinigen Straßen Palästinas. Kein Brot, kein Geld. Das bedeutete, diese Leute brauchten täglich jemanden, der sich ihrer erbarmt, der sie aufnimmt. Sie brauchten täglich Gottes Eingreifen in ihrem Leben. Anders wäre es nicht gegangen. Und wir fragen uns, warum, Jesus, warum verbietest du sogar deinen Jüngern, diese Sachen mitzunehmen? Warum willst du, dass sie sich bescheiden und all diese Sachen aufgeben? Meinst du es böse mit ihnen? Willst du nicht, dass sie ihr bestes Leben jetzt haben? Willst du nicht, dass sie die Freude und Fülle jetzt haben? Nein, das ist nicht der Punkt. Warum will Jesus, dass sie sich bescheiden? Zum einen sicherlich als ein Zeichen. Er will sie zu einem Zeichen machen. In 2. Mose 12, der Exodus-Geschichte des Auszugs aus Ägypten, laut heißt es: So sollt ihr das Passa essen. Um eure Lenden sollt ihr gegürtet sein, eure Schuhe an euren Füßen haben und den Stab in der Hand und sollt es in Eile essen. Diese Leute spielten den Exodus. Sie waren ein Zeichen, das Gericht kommt. Flieht den kommenden Zorn, bleibt nicht hier, macht euch auf. Und dort ist einer wie Mose, dem müsst ihr nachfolgen, ins Wasser hindurch getauft werden, auf ins gelobte Land. Legt alles ab, was euch hindert und folgt ihm nach. Es war nicht nur ein Zeichen, es war sicherlich auch noch etwas anderes. Es ging sicherlich auch um Integrität. Integrität heißt die Übereinstimmung von Leben und Worten. Was für ein Christus würde verkündigt, wenn da Leute hoch zu Ross ankommen im Prunk? Jesus selbst war unscheinbar, ärmlich, besaß nichts. Predigt und Taten müssen übereinstimmen. Da müssen Leute kommen, die nicht den Eindruck erwecken, wir wollen uns bereichern, sondern wir meinen es ernst. Das ist wichtig, was wir sagen. Wir verkündigen einen bettelarmen Prediger und wir sind selber bettelarme Prediger. Wir sagen es nicht nur, wir leben es. Integrität. Drittens aber auch sicherlich, dass sie den Leuten zeigen wollten, was es bedeutet, Jünger zu sein. Wenn ihr diesem nachfolgt, dann werdet ihr nicht im reichen Prunk dahergehen. Schaut auf uns, das bedeutet es, Jünger zu sein. Entbehrung gehört dazu. Unser Meister liebt uns, aber er hat uns nichts mitgegeben. Unser Meister liebt uns, aber er verbot uns den zweiten Stab. Unser Meister liebt uns, aber er verbot uns das zweite Hemd, das uns wärmt. Wenn ihr euch diesem Meister anschließt, müsst ihr radikal zurücklassen. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als ihn, wer Tochter oder Haus oder Hof oder Samstage, Sonntage, was auch immer mehr liebt als ihn, der ist seiner nicht wert. Zu diesem kommen nur Leute, die zum Sterben bereit sind, die ihr Kreuz auf sich nehmen. Ist das attraktiv? Ist das seeker-friendly? Vielleicht nicht, aber es ist ehrlich. Und der vierte Grund, warum Jesus diese Leute als ärmliche Wanderer in die Welt schickt, ist, weil es am Ende ihn verherrlicht. Wenn jemand in dein Dorf kommt, hat nicht mal Brot dabei, stellt sich die Frage, ist er entweder wahnsinnig oder er hat recht. Da gibt es jemanden fern, der ihn versorgt, der so mächtig ist, der Himmel und Erde so in seiner Hand hat, dass er diesen versorgt, wie die Lilien auf dem Feld, wie die Spatzen. Diese Art von Gott, von Mensch, ist da im Hintergrund. Wer auszieht und nichts mitnimmt, keine Provision hat, verkündigt einen herrlichen und mächtigen Gott. Die Kosten der Jüngerschaft sind notwendig, damit unsere Worte und unsere Taten übereinstimmen. Überleg doch mal, wenn jemand dir erzählt, hey, wow, ich finde die Bibel so wichtig, und du weißt, er liest sie nicht. Ist doch Quatsch, oder? Kann er auch sonst was erzählen? Oder stell dir vor, jemand sagt, oh, ich finde Weltmissionen so wichtig, aber er gibt keinen einzigen Cent dafür. Oder er sagt, oh, Gebet ist so eine machtvolle Sache, aber er betet nicht. Oder Gemeinde ist mir so wichtig, Gemeinde ist Gott so wichtig, aber ich gehe nicht hin. Die Kosten der Jüngerschaft zwingen uns dazu, dass Worte und Taten übereinstimmen. Und vielleicht stehst auch du gerade an so einem Entwicklungsschritt wie die Jünger. Vielleicht in deinem Bibellesen, du sagst, ja, ich muss Bibellesen ernster nehmen. Ich muss das wirklich zu einem täglichen Ritual machen, das ich ernst nehme. Oder es geht um das Thema Gemeindemitgliedschaft. Dass du sagst, ja, ich habe dieses Thema jetzt gehört und ich sehe es in Gottes Wort und das ist mein nächster Schritt. Oder du sagst, es gibt Sünden in meinem Leben, die mich abhalten vom Dienst, die mich unauthentisch, die mich unehrlich erscheinen lassen. Oder du sagst, da sind Freundschaften in meinem Leben, von denen ich weiß, dass sie mich runterziehen, verleiten zu Dingen, die ich nicht will. Wenn du dir so einen Entwicklungsschritt wünschst, wenn du wachsen willst, mehr vom Herrn Jesus hören willst, mehr gebraucht werden willst, mehr verändert werden willst, dann ist die Botschaft heute, Gott wird dir geben, was du brauchst für diesen Schritt. Das wird er dir geben. Aber es wird dich auch kosten. Und er sagt dir, gib es auf, gib es ab. Ich weiß, es schmerzt, du denkst, ich kann nicht, ich brauche es wie Brot, ich werde leiden, wenn ich das bisschen, was ich da habe, noch weggebe. Das kann ich nicht, das schaffe ich nicht. Aber diese Geschichte ist eine tröstende Geschichte. Eine ermutigende Geschichte. Diese Jünger kehren zurück voller Jubel und sagen, das glaube ich nicht, was wir erlebt haben. Jesus, ich muss es dir erzählen. Hey, der war dabei. Ja? Der war auch dabei. Aber sie sind so voller Freude, weil sie sagen, es hat alles funktioniert. Du hast vollkommen recht gehabt. Wir sind losgezogen ohne alles. Und du hast alles wahrgemacht und sie sind erfüllt von Freude. Das ist das Ende. Freude, dass es stimmt. Ich habe das alles aufgegeben und du warst da. Du denkst vielleicht, du kannst es nicht. Aber ich sag dir, Christus kann es. Du denkst vielleicht, du hast es nicht, aber Christus hat es. Vertrau ihm und geh den Schritt und diene ihm mehr als zuvor. Und vielleicht sagst du, ich bin einfach nicht bereit. Ich bin nicht bereit. Das waren Apostel. Das waren die Apostel, die 12. Solchen Leuten kann man sowas sagen, aber doch nicht mir. Ich habe doch so viele andere Themen und Probleme. Aber überleg mal, waren die Jünger bereit? Waren sie wirklich diese perfekten Gläubigen, die sich bewährt hatten? In Apostelgeschichte 2, Petrus kurz zuvor seinen Herrn 3-mal verleugnet. Judas hatte seinen Herrn verraten, völlig neu zusammengesetzte Gruppe. Und Jesus sagt, ich gebe euch 3000 Leute am Tag 1 in eure Gemeinde. Manage das. Sind die bereit? Die waren nicht bereit. Gott beruft niemals jene, die bereit sind, sondern die, die treu sind. War David bereit, König zu sein? War Saulus bereit, Paulus zu sein? War Petrus bereit für 3000 Leute in seiner Gemeinde? Gott beruft nicht bereite Menschen. Gott macht treue Menschen bereit. Vielleicht sagst du, ich schaffe es einfach nicht. Ich weiß, die Kosten sind zu hoch. Die Kosten dieses Weges, ich kann das alles nicht zurücklassen. Du hast recht, du kannst es nicht, aber Christus kann es. Er sorgt für seine Jünger, er gibt ihnen Kraft, er gibt ihnen einander, die Gemeinde, die uns trägt und erbaut als ein Ort von unperfekten Sündern, die einander helfen, wo ein Körperteil mit dem anderen seine Gaben austauscht. Aber weißt du, am Ende ist es ein Glaubensschritt. Für dich wie für die Apostel. Es ist ein Glaubensschritt. Hat Jesus recht, wenn er das sagt oder nicht? Kann er das tun, ist er Herr über Himmel und Erde. Jesus sagte seinen Jüngern nicht, dass sie alles zurücklassen sollten, weil er sie nicht liebte. Liebe motivierte ihn. Ihn allein sollten sie vertrauen lernen. Nicht in ihre Provision, nicht in ihren zweiten Stab, nicht ins zweite Hemd, sondern ihn allein vertrauen lernen. Das brauchten sie für die Zeit der Apostelgeschichte, wo er nicht mehr da war. Er wollte ihnen helfen, dass sie sich von allem befreien, was sie hindert zu tun, wozu sie berufen sind. Sie sind Apostel, sie mussten Apostel werden. Wer sie wirklich sind, ihre wahre Identität. Und er wollte ihnen helfen, dass sie eins werden. Hey, überlegt mal, was diese 2 Jünger, die dann zusammengegangen sind, eine Woche oder wie lange auch immer, hey, die waren danach bestimmt besten Freunde. Die hatten was erlebt zusammen. Die waren zusammengewachsen. Wie zwei Körperteile, eins. An eurer Liebe untereinander sollen die Menschen erkennen, dass ich euch gesandt habe. Jesus hat einen Plan, wenn er uns zeigt, dass Jüngerschaft etwas kostet. Der Apostel Paulus war ein Beispiel dafür. Am Ende seines Lebens schrieb er einen Brief an die Gemeinde in Philippi. Er war gefangen in Ketten. Er war am ganzen Körper gezeichnet von Narben. 5-mal hatte er 40 Peitschenhiebe, weniger einen erlitten. Sein ganzer Rücken war wahrscheinlich eine einzige Kraterlandschaft von Narben. Sein Kopf war wahrscheinlich auch vernarbt von den Steinigungen, die er erfahren hatte. Im Gefängnis war er allein und verlassen. Er hatte alles aufgegeben. Und hier ist sein Fazit von einem Menschen, der alles bezahlt hat, was Jüngerschaft kostet. Er schreibt: Was mir einmal Gewinn gewesen war, habe ich um Christi willen als Schaden erachtet. Ja, ich erachte alles als Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Ich erachte es als Dreck, damit ich Christus gewinne. Auch Gott mag in dein Leben kommen und sagen: Liebes Kind, mein liebes Pflänzchen, mein Jünger, mein Lerner, die Zeit ist gekommen, geh den Schritt, gib für mich auf und ich gebe dir, was du brauchst. Das war mein zweiter Punkt, die Vorbereitung dieser Apostel. Ein Geben und ein Nehmen. Und drittens, lass uns anschauen die Reaktion der Welt auf diese Menschen. Vers 10 und 11. Und er sprach zu ihnen: Wo immer ihr in ein Haus eintretet, da bleibt, bis ihr von dort weggeht. Und von allen, die euch nicht aufnehmen, noch hören wollen, zieht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen ihnen zum Zeugnis. Wahrlich, ich sage euch, es wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jene Stadt. Die Botschaft der Jünger war eine Bußpredigt. Kehrt um, tut Buße, ändert euer Leben, das Königreich ist nahe. So wie ihr jetzt seid, könnt ihr nicht bleiben. Eure Taten sind von Gott gewogen und zu leicht befunden. Ihr mögt Israeliten sein, aber das rettet euch nicht. Am Ende werdet ihr untergehen wie die Heiden, wie Sodom und Gomorra, wenn ihr nicht glaubt. Die Axt ist an den Baumstamm gelegt. Diese harte Botschaft wurde flankiert von dem ärmlichen Aussehen dieser bedürftigen Prediger. Und die Bibel oder Jesus sagt ihnen voraus, es wird zwei Arten von Menschen geben. Nicht drei, sondern zwei. Die eine Art von Mensch wird sagen: Ich nehme dich auf und höre deine Predigt an. Du hast recht. Die andere Art von Mensch wird das nicht tun. Es steht nicht hier, dass sie ihn ablehnen werden. Es steht nicht hier, dass sie sie steinigen werden. Es steht einfach nur da, sie werden sie einfach nicht aufnehmen. Es gibt die, die aktiv hingehen und sagen: Kommt in mein Haus, eure Predigt stimmt. Und die, die einfach das nicht tun. Aufnehmen und hören gehen Hand in Hand. In Vers 11 lesen wir: Die euch nicht aufnehmen, noch hören wollen. Diese beiden Dinge gehören zusammen. Es gibt keine dritte Gruppe, denn es gibt keinen neutralen Zuschauer. Jeder, der nur zuschaut, ist draußen. Jeder, der nur zuschnaut, hat nicht aufgenommen. Vielleicht bist auch du heute hier und sagst: Ich bin kein Christ oder ich bin mir nicht sicher. Vielleicht hast du noch nie etwas von der guten Botschaft gehört. Dass Gott Sünden vergibt, indem er ihre Schuld vergab und Jesus Christus an ihrer Stelle die Strafe am Kreuz trug. Vielleicht hast du diese Botschaft aber auch schon so oft gehört, dass du sie auswendig kannst. Aber sie ging bis jetzt an dir vorbei. Vorbei wie so ein Prediger, der vorbeiläuft im Dorf. Du hast ihn gehört und du fandest es gut, was er sagt, hast schon genickt, aber aufnehmen, das ist jetzt nur ein Schritt zu weit. Meine Tür öffnen, den reinbitten. Ach, da muss ich Essen mit dem teilen und das muss ich meiner Frau erklären, wie dieser Gast jetzt hier reinkommt. Das ist alles so aufwendig. Bedenke, es gibt keine Zuschauer. Es gibt nur Menschen, die den radikalen Schritt gehen und sagen: Vor allen Nachbarn, vor dem ganzen Dorf sage ich, du komm zu mir. Du siehst so zerrupt und kaputt aus, aber du komm zu mir. Deine Predigt, die stimmt, du predigst Buße. Ich bin so einer, ich brauche so eine Buße. Du hast recht, ich bin so einer. Ich bin Israelit, aber ich brauche Umkehr. Ich muss mein Leben ändern. Schau, wie ernst Jesus seine Jünger ermahnt, den Menschen diese Botschaft zu bringen. Wie eindringlich er ihnen die Worte in den Mund legt. Er sagt, es wird Sodom und Gomorra erträglicher gehen am Tag des Gerichts als jener Stadt, die euch nicht aufnimmt. Sodom und Gomorra waren Städte des Alten Testaments, die Gott durch Feuer und Schwefel zerstört hatte, weil sie gelebt haben, wie sie wollten. Sie waren lieblos, ehrlos, dachten nur an sich selbst, ihre Sexualität war verdorben. Sie liebten den Fremdling nicht, sondern beuteten einander aus und ihr Ende war Gottes Zorn. So ergeht es allen Menschen, die Jesus nicht aktiv aufnehmen. All jenen Menschen, die vielleicht von Ferne stehen und sagen, oh ja, das klingt gar nicht schlecht, ich finde, der hat schon recht, aber aufnehmen, das ist mir jetzt zu viel. Es gibt nur zwei Arten von Menschen. Aufnehmen und alle anderen. Und Jesus kündigt an, es kommt ein Tag des Gerichts und an jenem Tag wird es nicht darum gehen, wie oft du in Gottesdiensten saßt, wie oft du Bibel gelesen hast, wie viel Geld du gespendet hast. An diesem Tag wird jeder Mensch schuldig gesprochen. Auch du. Und Gott wird sagen, deine Strafe ist der ewige Tod. Doch vor manche wird sich der Sohn des Richters stellen und sagen, ich habe seine Schuld getragen, er ist frei. Und ich frage dich, was wird an diesem Tag mit dir sein? Wird Jesus das für dich sagen, für dich, wenn du dran bist, vor diesem großen weißen Thron zu stehen, deine Taten aufgeblättert und vorgelesen werden, wird Christus dann sagen, ja, er nahm mich auf. Er war einer von denen, die mich aufnahm. Das war einer von denen, der meine Jünger reinbat und mich aufnahm. Der meinen Jüngern einen Becher zu trinken gab und mich aufnahm. Der diesem armseligen Prediger zuhörte und ihm glaubte, weil das, was er sagte, von mir kam. Ich bin sein Opferlamm und trage seine Schuld. Ich weiß, aufnehmen kostet. Damals war das so wie heute. Wer diese armen Jünger aufnahm, musste Brot abgeben, Schlafraum abgeben, Zeit abgeben, Geld abgeben. Jüngerschaft kostet, aber Jünger werden kostet auch. Aber bedenke den Segen, der über jene hereinbrach, die glaubten. Die Macht Jesu blieb in ihrem Haus. Sie blieb, das befiehlt er seinen Jüngern, bleibt, bis ihr von dort wegzieht. Die wandert nicht einfach zum Nächsten, zum Besseren, zum besser Ausgestatteten, zum Reicheren. Nein, sie bleibt bei dir. Das war Jesus Gebot. Auch auf dir wird sein Segen bleiben, sein Trost und seine Kraft durch dick und dünn, bis das kein Tod dich scheidet von ihm. Heilung wird geschehen in deinem Leben. Vielleicht an deinem Körper, aber mit Sicherheit an deiner Seele. Und auch in deinem Leben wird die Macht der finsteren Mächte gebrochen. Sünde wird nicht über Nacht vergehen, aber Sünde wird ihren Stachel verlieren. Deswegen, solange es heute ist, nimm ihn auf und die, die er gesandt hat, auch wenn sie ärmlich daherkommen wie ich oder andere, die du hören magst. Lasst mich diese Predigt zusammenfassen. Drei Punkte. Erstens, der Auftrag der Jünger war die Predigt des Wortes. Das ist Gott wichtig. Dadurch verändert er die Welt. Räume auch du der Predigt und der Bibellese in deinem Leben konsequent, jeden Tag, einen hohen Stellenwert ein. Zweitens, die Vorbereitung der Jünger war ein Geben und Nehmen, denn Jüngerschaft kostet. Bist du bereit für den nächsten Wachstumsschritt? Diese Welt braucht Jünger, die authentisch zeigen, mein Leben zeigt, was mein Glauben sagt. Mir ist Jesu Dienst wichtig und deswegen gebe ich auf. Drittens, die Reaktion der Welt auf die Predigt zerfällt in zwei Lager. Die, die ihn annehmen und alle anderen. Die wichtigste Entscheidung deines Lebens hängt an dieser Frage. Nimmst du Gottes Predigt an und tust du Buße oder schaust du nur zu? Helf uns Gott in diesem allen. Amen. Lass uns jetzt noch kurz Zeit nehmen und vor Gott die Dinge im Gebet bringen, die uns bewegt haben.